mit Thies.
Philipp Hochmeier ist ein Schauspieler, der Herausforderungen liebt, der extreme Dinge liebt, der es gern auch mal ein bisschen anders macht. Aus dem Fernsehen, da kennen wir ihn aus Großstadtweiber, da spielt er den schmierigen, korrupten Politiker. Am 5. Mai ist er im Fernsehen zu sehen als blinder Kommissar. Hallo nach Hamburg.
Hallo.
Blind spielen war auch eine Herausforderung, oder?
Absolut, vor allem in der Theorie, wo man nicht weiß, wie das dargestellt werden soll.
Ja, genau.
In der Praxis war das dann doch anders. Also wenn man das dann findet, die Spur, konnte ich mich ganz gut einleben.
Also einmal Pacino, Duft der Frauen geguckt oder wie sah die Vorbereitung aus?
Ich habe absichtlich nichts angeschaut, wo großartige Kollegen das großartig machen. Ich wollte meine eigene Form finden. Und das war vielleicht die Hauptarbeit, da einen Zugang zu finden, einen persönlichen Weg zu finden. Ja.
Sie sind ja auch so ein Wahnsinniger, der sich dann auch wirklich reinwurschtelt in eine Sache, um das zu recherchieren, um Ihre Rolle, Ihre Herangehensweise zu finden.
Genau.
Was haben Sie konkret gemacht hier?
Der erste Schritt war dieses berühmte Museum, dieses interaktive Museum von Blinden für Sehende mit dem Namen Dialog im Dunkeln.
Richtig, in Berlin ist es oder wo?
In Hamburg gibt es eins, in Wien gibt es eins, in Paris gibt es eins. Da gibt es auch ein Restaurant, wo man im Dunkeln dann essen kann. Aber das ist wirklich sehr, sehr spannend und würde ich jedem Menschen, der sieht, empfehlen, diese Erfahrung zu machen. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich eine ganz große Erfahrung gewesen. Da laufen Leute sofort raus auch oder kriegen Panikattacken, weil einfach das Sehen vollkommen ausgeschalten wird.
Ja.
Und mit diesem Schock umzugehen, dem musste ich mich stellen, aber es ist trotzdem wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
Wie waren die ersten Minuten denn so in diesem Museum?
Also für mich war es wahnsinnig beruhigend, muss ich sagen, weil ich bin visuell doch stark überreizt durch diese permanenten Impulse aus dem iPhone und dieses viele Reisen und ich nehme wahnsinnig viel eben auf und da wurde das mal abgestellt und dieses Umstellen auf eine andere Wahrnehmung war für mich eine ganz große Erfahrung. Aber der Haller, der Kommissar, um den es ja im Film geht, verliert ja für immer das Augenlicht.
Ja.
In dem Moment auch seine Frau, also der ist wirklich völlig auf sich gestellt. Der Blick wird völlig nach innen gekehrt und er verliert alles, den Zugang zur Welt. Und das konnte ich mir da ganz gut hochrechnen in der Fantasie. Mhm. Diesen Schock, diesen Schmerz, dieses Drama.
Man will es dann ja auch zeigen, natürlich. Also Sie müssen es ja auch zeigen, dieses Verhalten oder dass Sie nichts sehen, obwohl man Ihre Augen ja auch größtenteils dann sieht.
Ja, also wir steigen in der Geschichte dann an einem Punkt ein, wo das ja schon zurückliegt, dieser Moment, und dann ist man eben als Schauspieler gefordert, diese Depression oder dieses Zurechtfinden mit diesem Schmerz zu verkörpern. Ja.
Aber was war jetzt die Herausforderung, den Blinden zu spielen, wenn wir davon reden, dass es wirklich eine Herausforderung war?
Dass einem keiner sagen kann, wie das geht, oder es gibt einfach keinen Schlüssel dafür, den muss man einfach selber schmieden erst. Und das ist die Arbeit. Aber es war bei Schnitzler das Gleiche, wenn man sagt, man spielt einen korrupten Politiker, der dann sogar zum Mörder wird. Ich weiß auch nicht, wie das geht oder wie man sich darauf vorbereitet, aber blind war jetzt nochmal eine ganz neue Herausforderung, weil auch kein Referenz da war. Man muss einfach auf eine Reise gehen, auf eine neue. Und wie packe ich da meinen Koffer, wie gehe ich da wirklich, wo geht die Reise hin? Das war für mich eine essentielle Frage. Und im Vorfeld war ich schon wirklich nervös. Wie das dann losging, hat sich das, glaube ich, ist das schön in Fluss gekommen.
Ja. Und wie packen Sie den Koffer?
Das ist, ich packe den Koffer. Also ich habe immer meinen kleinen silbernen Remover-Koffer, mit dem gehe ich auf Reisen und da kommt nur das Wichtigste rein. Da wird ausgesiebt, was da Platz hat und diese 4, 5 Requisiten, die dann den Charakter ausmachen, die bleiben dann da drinnen und die zeichnen sich dann aus.
Ja.
Und da ist wichtig der Blindenstock natürlich.
Der Blindenstock, klar.
Die Sonnenbrille.
Richtig.
Und der Kampfsport. Diese drei Sachen.
Ja.
Also Haller kann sich verteidigen, es gibt auch eine Kampfszene im Film. Und er begegnet seinem Erzfeind, Erzfreund oder so, wie man das auch nennen will. Und diese Begegnung wird hart körperlich ausagiert. Und die Frage, wie kann ein Blinder sich körperlich so einsetzen und so verteidigen, die hat mich am zentralsten beschäftigt.
Das glaube ich, denn ich habe das ja gesehen, wie sie durch Krankenhausflure Verbrecher verfolgen. Sie lassen sich auf einen Faustkampf ein, von dem sie da jetzt gerade sprechen. Sie machen Kampfsport. Wie oft haben Sie denn angemahnt am Set? Also Leute, jetzt wird es aber echt unrealistisch.
Nie.
Nein.
Nie.
Aber ich habe das gedacht natürlich, als ich vom Fernseher saß. Aber nein, das ist doch, das kann doch ein Blinder so nicht.
Oh ja.
Er kann doch nicht ein gleichwertiger Partner im Faustkampf sein.
Wenn man wirklich geschult ist und diese Impulse des Gegners wahrnehmen kann, also wir berühren uns ja ständig, also der sucht immer die Berührung und ich habe eben speziell daraufhin trainiert, dann ist das absolut realistisch und das hat mich angezogen und hat mich, das war für mich ein ganz zentraler Schlüssel zu der Rolle, zu dem Charakter hin. Ja. Wie verteidigt sich der, wie ist seine Grundstellung? Um sich selbst zu schützen. Wie steht der da, wenn Gefahr droht? Das war für mich der zentrale Moment, wo die Figur auf mich zugekommen ist.
Haben Sie einen blinden Menschen Kampfsport machen sehen? Auch schon.
Es gibt einen Film, der ist Der blinde Samurai. Okay. Da wird das zum Hauptthema. Aber einen blinden Kampfsport sehen habe ich nicht machen sehen, habe ich nicht gesehen. Sie wissen, was ich meine.
Ja.
Aber eine blinde Fußballmannschaft habe ich gesehen, einen blinden Fußballmatch habe ich gesehen. Das war sehr, sehr faszinierend. Da wird das Publikum immer wieder gemahnt, geräuschfrei sich zu verhalten, trotz Euphorie, wenn ein Tor fällt, weil diese Fußballspieler nur über das Hören sich orientieren.
Ja.
Sie haben auch so eine Art Helm auf, dass sie sich nicht verletzen. Es ist wirklich faszinierend. Es ist ein ganz stiller Vorgang.
Ja.
Und
also es ist still, also die brüllen nicht.
Nein.
Auch nicht zu den Mitspielern. Vermieden. Ich bin hier rüber.
Ja, schon, aber es ist nur, also es ist eine völlig andere Atmosphäre, als wir das vom Fußball kennen.
Ach, witzig. Und der Ball, macht der Geräusche, extra Geräusche?
Da ist irgendein was drinnen, dass man weiß, wo der ist. Eine Kugel, also eine Schelle oder sowas, ja.
Ja, ein Freund von mir hat mir mal erzählt von einer Fußballmannschaft, die er in Südamerika gesehen hat.
Ja.
Eine Blindenmannschaft.
Ja.
Und dann kam der Bürgermeister, der kam wie so ein Mafia-Pate angefahren.
Ja. Ja.
Und dann hat er oben seinen Anzug, seinen richtigen Anzug, dann das weiße Hemd.
Ja.
Und dann knöpfte den Anzug, legte ab, Hemd knöpfte auf, unten drunter war das Fußballtrikot.
Ja.
Und dann war der blinde Bürgermeister, war der Mannschaftskapitän. Und
der
hat
blinde
aber auch
Bürgermeister.
Der blinde Bürgermeister war Mannschaftskapitän dieser Fußballmannschaft.
Unglaublich.
Und das war unglaublich beeindruckend, sagte er. Bei Ihnen war es aber in Deutschland eine Mannschaft.
In Österreich.
Also in Österreich. Denn vor kurzem gab es ja auch, glaube ich, sogar die Weltmeisterschaft im blinden Fußball.
Ach, wirklich?
Das gab es auch schon.
Unglaublich.
Und Ihr blinder Kommissar, der läuft auch sehr gerne barfuß rum.
Ja.
Das haben Sie doch ins Skript reinschreiben lassen, oder?
Absolut. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ich mal barfuß in den Wald bin bei Tageslicht und bei Nacht zurück musste und den Weg nicht mehr gefunden habe, also vom Kopf her. Aber die Füße haben sich an die Textur des Bodens erinnert und ich habe dann so sicher nach Hause gefunden. Und diese Erfahrung war für meinen Blindenkommissar, auf der Recherche nach dem Blindenkommissar ganz essentiell, dass man eben über Tasten mit den Füßen sich im Dunkeln perfekt orientieren kann.
Mhm.
Und es gibt auch eine Szene im Film, wo er mit den Füßen erkennt, dass jemand in seinem Zimmer ist, weil ein Steinchen am Eingang liegen geblieben ist. Und es muss er so in seinem Zimmer sein, weil da absolut sauber ist und da kann kein Steinchen sein. Und er erkennt anhand dieses spitzen kleinen Kieselsteins, dass da jemand drin sein muss. Ja. Das war für mich sehr logisch, dass er das mit den Füßen erkennt.
Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie gerne mal barfuß rumlaufen, ob im Fernsehstudio, vor der Kamera oder auf der Straße auch sogar. Wann haben Sie damit angefangen?
Immer schon. Also
schon von Anfang an?
Die Sehnsucht, mich mit der Welt in ein klares Verhältnis zu setzen, fing halt da also physisch einfach schon so an. Ja.
Wann kam denn diese Sehnsucht? Also es klingt jetzt sehr tief, aber das hatten Sie nicht als Sechsjähriger schon, oder?
Nein, aber Tasten und war schon immer ein großes Begeisterungsfeld für mich. Ja. Ich taste gerne.
Tasten gerne. Na, dann haben Sie das Dinner im Dunkeln ja auch ganz besonders genossen, dass Sie dann mal ausprobiert haben.
Richtig,
das absolut. Schmeckt es auch alles ganz anders?
Absolut, man kann es auch nicht zuordnen. Also man vergisst wirklich, wie sehr das Sehen dem Gehirn erklärt, was wir tun. Also das ist faszinierend. Also man kann, ich koche auch sehr gerne und man kann viele Dinge im Dunkeln einfach nicht unterscheiden. Also ich hatte da in einem Dialog im Dunkeln diverse Gemüse, da gibt es auch einen Gemüsestand und man konnte einen Rettich von einer Gurke oder also ich sage, konnte man wirklich kaum trennen, weil die dann doch so wenig Geruch haben und man sich so an die Form, ans Formerkennen gewöhnt hat, das ist unglaublich. Also wirklich unglaublich.
Ja. wir haben das auch schon mal ausprobiert. Also jetzt nicht wirklich im Dunkeln, aber einfach mit Augen zu. Mhm. Was ist es? Und wenn man es nicht sieht, wenn man die Farbe nicht sieht, wenn man die Form auch nicht sieht, man weiß manchmal gar nicht, was es ist. Mhm. Obwohl es eigentlich so eindeutig wäre.
Am Eingang dieses Museums ist eine Gitarre in einem Schrank und man kann an diversen Stellen eben in diesen Schrank hineingreifen und Teile dieses Instruments ertasten und man kann kaum erkennen, dass es eine Gitarre ist. Also es ist wirklich, so blöd das klingt, aber es ist wirklich kaum zu erkennen. Und das lernt man in diesem Dialog im Dunkeln, in diesen 3 Stunden, dieses allumfassende, dieses umfassende Wahrnehmen wird einem wirklich genommen und man muss ein ganz neues Sensorium entwickeln, um Räumlichkeit und Gesamtheit herzustellen. Ja. Da sagt eben dieser Guide, wir treffen uns beim Tisch in der Mitte des Raums. Aber du betrittst in völliger Dunkelheit einen Raum, wo du gar nicht weißt, wo die Mitte ist, wie groß der ist. Und diese Mechanismen scharf zu machen im Gehirn, darum geht's. Und das ist unglaublich interessant.
Dann haben Sie wahrscheinlich so sensorische Übungen aus dieser Recherche auch mitgenommen ans Set, oder?
Ganz genau.
Was Sie wahrscheinlich vor Beginn der Dreharbeiten morgens auch gleich gemacht haben.
Zum Beispiel, ja.
Wie sahen die aus, die Übungen?
Also es gibt so gewisse Schnalzübungen, wo mir Blinde erklärt haben, dass man darüber den Raum erfüllen kann, ähnlich wie eine Fledermaus, dass man dann eben mit diesem Schall arbeitet. Ich habe von einem Blinden gehört, der im Winter, wenn es schneit, viel besser Radfahren kann, weil er über das Echo der Schneeflocken die Straße gut erkennen kann. So, also man entwickelt ein ganz anderes auditives Sensorium. Ja. Und auch mit der Nase, man beginnt den Raum mit der Nase zu erfassen. Wo kommt ein Wind her? Wie riecht es in der Ecke und wie riecht es da? Also das ist wirklich unglaublich.
Eine ganz besondere Rolle auf jeden Fall für Sie, wie Sie ja überhaupt besondere Rollen auch lieben. Also im Theater, wo Sie auch so eine Art Popstar sind seit so vielen Jahren, als Rampensau natürlich auch bekannt, ob in Wien, Hamburg, Berlin. Es gab ja wirklich diesen wunderschönen Begriff, den mal jemand sich ausgedacht hat für Sie, Körperterrorist, den ich noch nie gehört hatte. Aber als ich das jetzt las, das fand ich ja herrlich. Wer hat sich den ausgedacht?
Der ist mir, glaube ich, immer selber rausgerutscht vom Theater Heute Porträt, weil ich einfach über den Körper mir alles erkämpfe, so, daher auch das Barfußgehen vielleicht oder so. Dieses By Heart mit dem Herzen, Par Cœur, durch das Herz, durch den Text erfahren, lernen. Also ich habe eine Leseschwäche und muss mir das dann immer vorlesen lassen und das dann nachsprechen und dieses sich den Text erkämpfen, erarbeiten, übers Sprechen, übers Gehen, barfuß im Wald in der Nacht gehen und dabei den Text sich vorsagen oder vorsagen lassen und wiederholen. Das ist so ein sehr körperlicher, sehr sinnlicher Vorgang. Ja, und da ist mir dieser Begriff Körperterrorist rausgerutscht, der dann einfach so einer Wortschöpfung wurde, die dann auch so zum stehenden Begriff wurde. Was das genau bedeutet, kann man gar nicht sagen, aber es ist halt in sich ein Rätsel, wie aber auch das Textlernen ein Rätsel ist. Textlernen ist eine wahnsinnig unnatürliche und fremde Sache, für die meisten nehme ich an, und der Genuss, das dann zu können, das dann zu beherrschen, ist so groß und diese Euphorie, die dann folgt auf die Depression, dass man das lernen muss und diese Euphorie, dass man es dann kann, das ist so ein Energiequell. Also das beschreibt dieser Name vielleicht, diesen widersprüchlichen, körperlichen Akt, Text lernen zu müssen und können zu dürfen.
Ja. Und warum sagen Sie, es folgt auf die Depression?
Wenn vor Ihnen ein Reklamheft liegt und Sie sollen Dorfrichter Adam spielen in 3 Monaten oder in 5 oder in 10 und Sie wissen, Sie sollen jetzt dieses Buch auswendig lernen und in ein paar Monaten werden Sie es wahrscheinlich können, aber der Weg dahin ist so unglaublich weit und unglaublich lang und so unglaublich zäh, es erweckt in mir eine Unruhe und Depression, weil ich das nicht, ich habe da wirklich große Angst, also wie wenn man einen ganz hohen Berg besteigen muss und einfach Angst hat, dass man nicht genug Reserven bei sich hat, ja. Oder ich habe in Frankreich jetzt auch immer wieder gespielt auf Französisch und wenn man dann eben weiß, man muss jetzt in ein paar Wochen den Werther, den man auf Deutsch in- und auswendig kann, auf einmal auf Französisch können, da habe ich Atemnot. Und
das glaube ich. Sprechen Sie Französisch denn generell schon mal? Ja. Das hilft dann beim Lernen.
Aber trotzdem, diese geschliffenen Sätze. Total. Auf Deutsch oder Handke-Urführung, Untertagblues, hatte ich 3 Monate Zeit, das zu lernen. Auf einmal beginnt man seine Zeit wirklich wie so ein Brot in Scheiben zu schneiden und sagen, okay, jeden Tag esse ich so viel Schnitte oder so viel Stückchen Brot, dass ich das dann am Ende aufgegessen habe, diesen Text einfach inkorporiert habe. Wie viel Stunden am Tag muss ich lernen, wie viele Zeilen, Worte muss ich täglich schaffen, um diesen Berg besteigen zu können? Wie gehe ich da vor? Und das schafft in mir eine unglaubliche Unruhe. Ja.
Ich empfehle Ihnen mal ein Buch. Und zwar die Biografie von Bryan Cranston, den Sie ja wahrscheinlich kennen aus Breaking Bad und so.
Ja, ja.
Und der hat zum ersten Mal Theater gespielt, vor, ich glaube, 3 Jahren, so, am Broadway als L.B. Johnson, mhm, also dieser amerikanische Präsident. Mhm. You want to know how you win an election? By not losing it. Und der ist unglaublich. Und ja, dann schrieb er über diese Zeit, ja, in seiner Biografie. Und die hatten zwar Gespräche und so weiter, wie machen wir das mit der Rolle? Und plötzlich war es 4 Wochen vor der ersten Probe, mhm, und er hatte mehr oder weniger vergessen, Text zu lernen, weil er gar nicht wusste, dass er den Text jetzt schon so lernen musste. Mhm. Und er steht 3,5 Stunden fast alleine auf der Bühne. Mhm. Und es war für ihn die schlimmste Zeit. Der hat es dann versucht. Dann haben sie erstmal angefangen mit den Proben und so weiter. Und der hat gelitten und, mhm, hatte wirklich noch vor der Premiere Riesenschiss, was, mhm, ja ganz ungewöhnlich ist für einen Theatermann. Also, mhm, vor der Premiere, mit ganzen Text, Wochen vorher. Aber das ist interessant, welche Qualen der durchlitten hat.
Das ist furchtbar, das, ja, kann man nicht beschreiben. Und wie sich das ganze Leben diesem Rhythmus unterordnet. Es gibt dann nur noch das, nur das, nur das. Es gibt nichts anderes. Es ist wie Atmen. Das ist einfach ein Druck, eine Sehnsucht, ein Hass, eine Begeisterung. Das ist alles gleichzeitig. Und ich habe dann immer Assistenten, die mir das dann vorsagen und ich plapper es dann halt so lange nach, bis ich es kann. Und bei Stücken, die auf Dialogen basieren, eben wie Dorfrichter Adam oder, mhm, oder In zerbrochenen Krug oder Mephisto im Faust, brauche ich ja die Gegenrede auch. Ich muss ja wissen, woraus sich der Dialog speist. Ja. Bei Monologen ist es wieder anders. Also da kann man das dann schon auch selber ganz gut alleine wiederholen, wie so ein Klavierstück oder wie, ja, ein, klar, Musikstück oder ein Gesang. Also das ist dann ein Lied singen im Wald, also diese Gesänge eben vorsprechen in der Nacht im Wald, das ist dann schon eine Möglichkeit, da ein Verhältnis herzustellen und das zu wiederholen.
Ja. Aber Leseschwäche heißt, Sie können es ja schon lesen, aber nicht so schnell dann.
Das Dechiffrieren ist für mich ein Arbeit, ja, es, ja, ist kein natürlicher Vorgang.
Auch schon in der Schule dann, offensichtlich immer schon, natürlich. Immer schon. Wie sind Sie denn durch die Schule gekommen damit?
Das ging schon, aber der Vorgang des Lesens ist, mhm, nichts Natürliches für mich. Also es ist, mhm, mit viel Ruhe und Konzentration und es ist ein Arbeitsvorgang. Es ist kein Genuss. Ja. Es ist schon Genuss, aber es ist Arbeit. Es muss erkämpft werden. Es will erkämpft sein. Mhm. Also die Bücher, die ich dann geknackt habe für mich, die habe ich dann oft auch gleich in ein Stück umgewandelt oder jahrelang dann auf der Bühne gespielt oder ein Hörbuch gemacht, weil dann diese Reise, die ich dann erlebt habe, auch sofort umsetzen wollte. Ja.
Dann haben Sie sicherlich einen, ja, sag mal, festangestellten Vorleser, der immer an Ihrer Seite ist als Assistent, oder?
Sozusagen, ja. Also ja.
Und der liest dann Sätze 2, 3, 4, 5 Mal vor und Sie wiederholen?
700 Mal.
700 Mal.
Keine Ahnung. Also das kann schon passieren, ja. Also gerade Dorfrichter Adam, wo die Kleist'schen Sätze sehr elaboriert sind und sehr besonders sind, ja, und diese Dialoge dann auch wirklich stehen müssen, da muss man schon sehr, sehr viel, ja, das machen. Ja.
Also bei 700 Mal wiederholen, da denke ich jetzt an einen Film, den Sie gemacht haben, Kater.
Ja.
Also ein ganz zärtlicher Film über ein schwules Paar, das mit seinem Kater in einem, ja, verwunschenen Haus lebt. Und da haben Sie echt lange dran gedreht. Ich glaube 1,5 Jahre. Und da wurden 50 Takes pro Szene teilweise gemacht.
Richtig.
Also auch nicht normal, ne?
Richtig. Also die digitalen Medien erlauben das, dass man eine Szene im Film 50 Mal wiederholt. Früher war das unmöglich, also außer bei Kubrick vielleicht oder so, wo das Material dann, wo das egal war, die Kosten, weil er einfach das Budget das zugelassen hat. Dadurch, dass es jetzt nur noch elektronische Ladung ist, kann man...
Kostet nichts mehr.
Kostet nichts mehr, ja, kann man den Film, also die Szenen unendlich oft wiederholen. Und der Autor ist gleich der Regisseur, ist gleich der Produzent, hat den Film gemacht und hat den Film, die Dreharbeit noch daraufhin ausgerichtet, dass wir eben am Tag nur eine Szene gemacht haben und die halt so oft und so unendlich oft, dass das dann auch wirklich gesessen hat. Und es gab auch kaum Schnitte, also die meisten Szenen wurden in einem Take durchgedreht. Und dadurch kam es eben zu diesen vielen Wiederholungen.
Und war das 50. Take dann wirklich besser als das 40.?
Also es hieß dann schon, Nummer 3, Nummer 14, Nummer 38 und Nummer 51 waren die besten.
Okay.
Und dann ging das ja im Schnitt genauso weiter. Also der Händel Klaus hat wohl dann auch die Cutterin zur Heißglut gebracht, indem er dann immer wieder die ganzen Takes geschaut hat und immer wieder kontrolliert hat. Aber es hat sich total ausgezahlt, weil der Film ist außergewöhnlich gut geworden.
Mhm. Was war denn der Moment, als Ihnen klar wurde, schon damals, Schauspielerei, das ist was für mich, obwohl man dabei ja Texte lernen muss die ganze Zeit. Was war der Moment?
Es gab ein Schlüsselerlebnis.
Ja.
Das war eben auch hart erkämpfter Text. Da habe ich einfach für mich, für mein Pläsier, eine Ballade von Goethe auswendig gelernt.
Ja.
Das ist der erste Teil, der ist noch nicht wichtig für die Geschichte. Jedenfalls saßen wir im Englischunterricht und haben einen Film gesehen, The Outsiders von Francis Coppola.
Ja.
Und da gibt es eine Szene, wo ein junger Straßengang-Anführer vor der aufgehenden Sonne ein Gedicht von Robert Frost zitiert, Nothing Gold Can Stay, und hat die Englischlehrerin den Film angehalten und gesagt, dieser brutale Bandenchef kann ein Gedicht aufsagen. Und ihr seid in einem guten Gymnasium in Wien.
Mhm.
Und ich bin sicher, keiner kann ein Gedicht auswendig. In der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe niemand. Ich war der Letzte in der letzten Reihe und bin, ohne nachzudenken, ich weiß nicht warum, auf den Tisch gesprungen und habe dieses Gedicht vorgetragen. Wahrscheinlich auch inspiriert durch diesen Film Club der Toten Dichter, wo es darum geht, dass man die Perspektive ändert und auf den Tisch steigen soll. Und dann bin ich einfach wie so eine Feder, die aufgeht, auf den Tisch gesprungen, habe diesen Totentanz von Goethe vorgetragen. Und das war, da ist irgendwie die Zeit stehen geblieben. Also keiner hat sich bewegt, die Pausenglocke wurde missachtet, also was sonst, der immer wie so einem animalischen Vorgang aufgerufen wird, dass man sich sofort erhebt oder irgendwie zu reden beginnt, alle sind sitzen geblieben und diese Pausenglocke hat da wie so eine Säge zwischen die Sätze von Goethe hineingetönt, also es war wirklich unglaublich, also ich habe das noch sehr, sehr kleine Erinnerungen und das war wie so eine Geburt.
Ja.
Und danach war klar, das ist mein Weg, ich muss das machen, ich muss klassische Sprache inkorporieren und verkünden.
Witzig. Aber jetzt kommt natürlich der erste Teil, der eigentlich nicht so interessant ist, sagen Sie. Aber wieso kannten Sie zu Schulzeiten diesen Goethe-Text auswendig?
Wir haben im Zeichenunterricht den illustriert, diesen Text. Das war eine Aufgabe, diese Skelette, die aus dem Grab kommen, zu zeichnen.
Ja.
Und ich weiß nicht warum, aber ich habe da Lust entwickelt, den Text zu lernen.
Mhm.
Ich habe den auswendig gelernt. Ich weiß bis heute nicht warum. An diesen Teil habe ich auch vergessen in meiner Geschichte. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das geübt habe oder warum. Es war dann so. Ich konnte zu dem Moment diesen Text auswendig.
Und den vergessen Sie ein Leben lang nicht mehr? Wie lauten die ersten Zeilen vom Totentanz?
Der Türmer, der schaut zu mitten der Nacht hinab auf die Gräber in Lage. Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht. Der Kirchhof, er liegt wie am Tage. Da regt sich ein Grab, ein anderes dann. Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann in langen und schleppenden Hemden. Es reckt nun, es will sich ergetzen zugleich. Die Knöcheln zur Runde zum Kranze. So arm und so jung, so alt und so reich. Doch hindern die Schleppen am Tanze. Und weil hier die Scham nun nicht weiter gebeut, so schütteln sich alle, da liegen zerstreut die Hemdelein nun über den Hügeln. Nun hebt sich der Schenkel, nun wackelt das Bein, Gebärden, da gibt es Vertrackte, da klippert's und klappert's mitunter hinein, als schlüg man die Hölzlein zum Takte. Und so weiter und so weiter.
Was heißt denn ergetzen?
Sich ergetzen.
Ja, sich ergetzen. Also
ergötzen, erfreuen.
Ist das sich erfreuen. Alles klar, dann hatte ich das richtig verstanden. Ja. Ich hätte ja so gern das Gesicht der Englischlehrerin gesehen da.
Ja, an das müssen wir dann in einer Verfilmung, in einem Biopic dann machen.
Ja, wann kommt denn das Biopic?
Weiß ich nicht.
Das Biopic von Philipp Hochmeier.
Ja!
Ich meine, schöne Szenen gäbe es ja. Ne? Also ich meine, Sie sind ja, das finde ich ja das Schöne bei Ihnen, Sie sehen so normal aus, aber Sie lieben es extrem, Sie lieben es auch wild. Ja? Sie sind doch auch der mit Kostüm, das dann am Abend auf der Bühne getragen wird, das Sie aber tagsüber schon anhaben.
Am liebsten nachher noch, also im Nachklang der Vorstellung.
Ja, aber warum denn dann? Da braucht man es ja eigentlich gar nicht mehr, das
Gefühl. Ja, weil das noch nachklingt, das Echo. Ich hasse das, wenn ein Stück vorbei ist und man geht einfach dann wieder zum Alltag über. Also es ist doch ein festlicher Vorgang. Also das Fest ist doch gerade passiert und warum soll man dann sofort wieder in seine normalen Wege und Formen zurückkehren? Also ich finde den Ausnahmezustand, den Kunst und Theater und Musik erlauben, den soll man doch noch ein bisschen nachklingen lassen, oder?
Ja, ja, klar. Und tagsüber waren es denn auch schon historische Kostüme, mit denen Sie dann durch Wien gelaufen sind? Oder Hamburg?
Ja, auch, ja. Klar.
Und wie reagieren die Leute dann?
Die erfrischt. Erfrischt.
Finde ich auch eine schöne Formulierung.
Ergetzt. Sind ergetzt.
Aber Sie brauchen das, ja? Weil sie das schon in dieses Gefühl für den Abend dann reinbringt.
Also ist es eher danach. Ist es eher danach, davor gar nicht so. Oder auf der Recherchevorgang, ja? Also, dass ich dann auf der Suche nach einer Realität, also das ist ja das, also Literatur ist ja per se nicht real. Das ist ja nur Buchstaben auf einem Papier, das ist ja nur ein Gedanke, ein Konzept. Und wie wird aus dieser Theorie, die mir auch schwerfällt anzunehmen, also die Buchstaben auf dem Papier sind für mich einfach so abstrakt, dass ich sie schlecht dechiffrieren und annehmen kann, das ist ja die Lesespreche, dass man sagt, man kann mit der Tinte auf dem Papier, mit der Druckschwärze auf dem Papier noch keine Realität erkennen. Und wie kann ich aus diesem Konzept, aus dieser Theorie, aus dieser Skizze eine Realität bekommen oder herstellen? Und das ist der Vorgang.
Da ist der körperliche Terrorist.
Genau. Das ist die körperliche Umsetzung von Literatur.
Ja, dann hat das.
Im Kostüm von Jedermann, von Werther, von Dorfrichter Adam einfach durch die Stadt rennt und überlegt, was ist das überhaupt?
Ja, dann hat das tatsächlich wirklich mehr mit der Leseschwäche zu tun, als mit diesem wahnsinnigen Schauspiellehrer, den Sie mal hatten. Der ist ja auch ein Wahnsinniger gewesen, der Klaus-Maria Brandauer, der Ihr Lehrer war.
Richtig.
Und der Typ ist ja auch ein extremer Typ. Absolut. Wie war der Unterricht bei ihm?
Also ich sage immer gerne, er war der schlechteste Pädagoge, aber mein bester Lehrer, weil die Form, wie er unterrichtet hat, wahrscheinlich vielen Leuten misshakt hat, aber mir total entgegengekommen ist. Ja. Am Anfang, wie er begonnen hat zu unterrichten, wollten alle Schüler bei ihm dabei sein. Also es waren 60 Schüler, Max Reinitz Seminar, und am Ende, also am ersten Unterrichtstag, saßen 60 Leute in seinem Unterricht und am letzten nur noch 4 oder sowas. Ja.
Okay. Weil, das kann nicht jeder ab.
Und diese 4 sind auch alle jetzt bekannt. Das war Johanna Wokalek, Minichmeier, ich und noch ein paar. Also es waren nur so ganz wenige Leute, die alle auch wirklich danach eine schöne Karriere gemacht haben oder machen.
Und was hat er denn gefordert von euch Schauspielschülern? Was waren die schwierigen Sachen, mit denen eben nicht jeder klarkommt?
Absolute Begeisterung und Hingabe und das Ausschalten dieser normalen Mechanismen, dass man sagt, okay, der Unterricht dauert 2 Stunden, dann gehen wir nach Hause, dann kommt der nächste. Oder einfach, dass man sagt, okay, der Fluss ist da, jetzt bleiben wir einfach mal ein paar Stunden, vielleicht sogar bis am nächsten Morgen in dem Saal.
Okay, hat es gegeben.
Absolut.
Hat ihn kein Hausmeister rausgeschmissen.
Der wurde gestochen mit einer Flasche Wein und dann ist er einfach... einfach hat er das ausgehalten, dass er eben erst um 3 in der Früh die Schule zusperren konnte. Ja. Also und darum geht's, dass man sagt, okay, hier finde ich jetzt eine Art, einen Atem, einen Rhythmus, eine Energie, die möchte ich weiterleben lassen. Und nicht, weil es jetzt, weil die Stechuhr sagt, es ist vorbei, muss man eben aufhören. Also wie ein Maler, der sein Bild malt und es ist einfach dann bis ins Morgengrauen geht, oder aber auch wochenlang warten muss, bis die Inspiration kommt, dass das Bild sich ereignet. Also da gab es auch viel Zeit, wo gewartet wurde und wo gar nichts passiert ist, wo einfach 10 Leute sitzen und es passiert nichts. Ja? Aber dafür ist es dann umso stärker gesprießt.
Und jemand, der das nicht mitgemacht hat, wurde der Brandauer dann auch mal laut? Sie haben hier nichts zu suchen.
Nur, also das war halt schon...
Der hat schon geschrien dann nochmal.
Nur, also... Und
nur.
Ich komme aus einem sehr klassischen österreichischen Haushalt und da war Schreien und Züchtigung nichts Ungewöhnliches. Und die deutschen Schauspielschüler, die dann doch irgendwie... aufgeklärter waren und nicht so brachial österreichisch erzogen waren, eben denen ist das völlig gegen den Strich gegangen, ja. Also und da sind viele bald gegangen und haben das nicht ausgehalten. Ja. Sind sogar beschädigt gewesen und wollen einen Beruf nicht mehr machen oder sowas, ja. Aber ich, meiner Meinung nach, war das gut, diese Härte da schon mal.
Sie waren abgehärtet.
Klar zu machen, genau.
Durch das Elternhaus.
Weil der Beruf nachher auch kein Spaziergang ist, ja.
Dieses Grenzenüberschreiten, fanden Sie das als Kind auch schon immer gut?
Grenzenüberschreiten.
Gab es das überhaupt in einem solchen Haushalt? Nein, wahrscheinlich nicht.
Ja, wenig.
Da waren Sie der brave Junge wahrscheinlich, oder?
Nee, nicht der brave Junge, aber das der musste dieses Tier, was da springen wollte und frei sein wollte, wurde halt in einen Käfig gezwängt und diese Schauspielausbildung hat die Käfigstäbe wieder aufgebogen. So, ja, oder das war schon ein Befreiungsakt. Wie der ganze Beruf danach auch ein permanenter Befreiungsakt ist. Ja.
Ja,
selbst blind sein ist eine Art Befreiung. Also die Erfahrung, den Blick nach innen zu wenden. Mhm. Und das wurde jetzt immer wieder erwähnt in Kritiken, dass die Explosion von Schnitzler in den Vorstadtweibern hier gar nicht stattfindet, sondern es ist eben ein nach innen kehren und dieser Kontrast zwischen diesen beiden Charakteren, die ja vielleicht jetzt zeitgleich entwickelt werden können. Also Vorstadtweiber, vierte Staffel wird geschrieben, vorbereitet, wo ich wahrscheinlich dabei sein werde. Und blind ermittelt wird wahrscheinlich in Reihe gehen, wo man sagt, man hat eben diese beiden Charaktere parallel zu entwickeln, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Mhm. Die ähneln sich vielleicht in einer gewissen Weise, weil es eben derselbe Schauspieler ist und weil es ja derselben Feder entspringt. Ja. So, also meiner Haltung oder meiner so. Aber
das ist doch eine Herausforderung.
Ganz genau. Und da die Kontraste festzulegen.
Ja.
Und da war eben Blindsein eben eine ganz neue Art der Befreiung für mich auch, habe ich so wahrgenommen.
Ja, klar. Wir haben nur noch eine Minute. Ich will Sie trotzdem noch ganz kurz nach einem ganz besonderen Projektfragen. Sie lieben ja experimentelle Projekte. Und wenn einer wild und schreiend und nackt rumlaufen muss, dann waren Sie immer erste Wahl. Die Monologe sind ja auch so ein Steckenpferd von Ihnen. Kafkas Amerika zum Beispiel, dass Sie im Wohnzimmer von Helmut Schmidt auch mal gespielt haben.
Richtig.
Erzählen Sie kurz in einer Minute von diesem Tag da, von diesem Auftritt.
Also ich habe immer wieder Themen meines Lebens in Monologe umwandeln dürfen und klassische Literaturaspekte finden können, die mich selber betreffen. Und mich hat das Thalia-Theater gefragt, ob ich bei Helmut Schmidt zu Hause was machen könnte. Mhm. Und da habe ich mich für Amerika von Kafka entschieden.
Also man wollte dem was Gutes tun, oder was?
Ja, genau. Also
okay. Hatte
er war Geburtstag. Schon sehr alt und es war einfach eine Sehnsucht, einen Dialog zu führen und auch Kultur nach Hause zu bringen. Ja. Also er hat das Thalia-Theater immer gefördert und man sagt dann eben, okay, er kann diesen Weg nicht mehr antreten, dann kommen wir eben zu ihm.
Na klar.
Und das war einfach toll, dann in seinem Wohnzimmer die Bühne zu bauen und seine Welt zur Bühne zu machen. Und da waren dann 15 Ehrenbürger der Stadt gab einmal im Monat gibt es eben einen Jour fix, wo sich diese Gesellschaft austauscht. Und da war ich sozusagen als Gastredner mit meiner Performance zu Gast. Ja.
Toll. Und dann hat er applaudiert und war wahrscheinlich alles verraucht.
ja, es war wunderbar. Es war wirklich. Ja. Aber ich habe diese Erfahrung beschrieben in einem kleinen Artikel, den man im Netz findet. Also
super. Mit
Hochmeier, Helmut Schmidt findet man sofort diesen kleinen super. Reisebericht. Das ist ein kleiner Bericht. Da kann man es dann nochmal nachlesen.
Philipp Hochmeier, zu sehen als blinder Kommissar in Blind ermittelt, 5. Mai, 20.15 Uhr abends im Ersten. Außerdem kennen Sie ihn aus der Serie Vorstadtweiber. Da spielt er den Politiker dort. Vielen Dank, Grüße nach Hamburg, Philipp Hochmeier.
Dankeschön.
Talk mit Thies.